Guten Tag, Geschwister, und auch ein herzliches Willkommen an unsere Gäste an diesem heutigen Sabbattag und zu unserer Versammlung, zu unserem Gottesdienst heute. Herzlich willkommen. Vorab ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Kuno Pfeiffer. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Anne, habe zwei erwachsene Kinder und bin kein ordinierter Ältester unserer Gemeinde, bin also eher Laienprediger. Unser zuständiger Regionalpastor meinte vor ein paar Jahren, dass es jedem Mann in der Kirche möglich sein müsste, über seinen Glauben zu sprechen. Und genau dies möchte ich heute tun. Noch vor einigen Wochen haben wir das Laubhüttenfest, zumindest wir, meine Frau und ich, in Schluchsee im Schwarzwald gefeiert. Und wenn man einige neue Bekanntschaften macht am Fest, dann ist ein Gesprächsthema häufig: Sag mal, wie bist du oder wie sind Sie denn so zur Kirche gekommen? Was waren die ersten Kontakte? Und dann erzählt so jeder seine Geschichte. Und ich möchte heute die Gelegenheit ergreifen, Ihnen meine Geschichte zu erzählen, was mich dazu brachte, zu dieser Kirche zu kommen. Meine Geschichte ist eine Geschichte des Todes. Und passenderweise ist der jetzige Monat November ein Monat, in dem andere Glaubensgemeinschaften ihrer Toten gedenken. Aller Heiligen, aller Seelen, Volkstrauertag und morgen der Totensonntag. Aber eigentlich geht es um mehr als den Tod. Es geht um viel mehr. Es geht um das Leben. Genauer, um das Leben nach dem Tod. Schon in frühen Jahren wurde ich mit dem Tod konfrontiert, als ich als Vierjähriger erleben musste, dass meine Mutter durch einen ärztlichen Kunstfehler auf dem OP-Tisch starb. Mein Vater war Alkoholiker und kam in ein Pflegeheim, als ich 8 Jahre alt war. Doch ich bin der Überzeugung, dass Gott es war, der schon damals für mich sorgte. Er sorgte dafür, dass meine 25 Jahre ältere Schwester mich zu sich in den Haushalt aufnahm. 2 Jahre später dann, im Alter von 10 Jahren, musste ich auch den Tod meines Vaters verkraften und blieb als Vollwaise zurück. Gerade zu dieser Zeit kam mein Schwager in Kontakt mit einer Lehre, die mich in dieser Zeit der Trauer tröstete. Sie prägte mein Leben. Und vielleicht lässt sich damit auch mein Interesse an Religion begründen. Ganz bestimmt aber prägte es mein Bild von dem, was verschiedene Religionen an Konzepten für das Leben nach dem Tod bereithielten. Ich war evangelisch. Und sowohl nach dem Tode meiner Mutter als auch nach dem Tode meines Vaters wurde ich von meiner Verwandtschaft getröstet. Und zwar mit den Worten: Deine Mama ist im Himmel oder dein Vater ist im Himmel und schaut auf dich. Er beobachtet dich oder sie beobachtet dich von oben. Das führte mich als kleines Kind zwangsläufig zu der Frage, warum sie dann nicht vom Himmel herabkommen und weiter bei mir leben können. Warum lassen Sie mich als 4-jähriges Kleinkind beziehungsweise 10-jähriges Kind in meinem Schmerz und meinen Tränen allein? Warum trösten Sie mich nicht, sind nicht da, wenn ich Sie am meisten brauche? Was ist das für ein Konzept vom Leben nach dem Tod, wenn gestorbene Menschen im Himmel das Leid auf Erden mit ansehen müssen und nicht eingreifen können? Was für ein seelisches Leid muss das im Himmel sein? Ich möchte nicht missverstanden werden und möchte deswegen auch vorwegschicken, dass ich großen Respekt vor dem Glauben anderer Menschen habe und diesen Glauben in keinster Weise diskreditieren möchte. Ich möchte Ihnen nur heute meine Geschichte erzählen und darauf abheben, was meinen Glauben, was unseren Glauben aus meiner Sicht so besonders macht. Und zwar so besonders, dass wir uns in dem Gleichnis in Matthäus 13 wiederfinden. Und wenn wir diese Stelle kurz aufschlagen möchten, für diejenigen, die eine Bibel dabei haben, Ich lese die Stelle auch so vor. Und zwar Matthäus 13. Matthäus 13, und dort lesen wir die Verse 44 bis 46, wo es heißt: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum, in Vers 45, gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Über diese kostbare Perle, die ich durch meinen Schwager kennenlernte und die mich in diese Kirche führte, möchte ich heute sprechen. Was kann es im Leben Wichtigeres geben, als zu wissen, wozu wir auf Erden sind, warum wir Freude und auch Leid erfahren, was nach dem Tode mit uns und unseren Lieben passiert? Was ist die gängige Lehrmeinung zum Thema Leben nach dem Tod? Was glauben Menschen, die alles Übernatürliche ablehnen? Zwar bezeichnen sich Atheisten nicht als Gläubige im eigentlichen Sinne, und doch glauben auch sie. Ihr Glaube beruht auf der Annahme, dass alles zufällig entstanden ist und sich kein tieferer Sinn dahinter verbirgt. Das Konzept für ein Leben nach dem Tod ist, denke ich, klar. YOLO, you only live once. Man lebt nur einmal. Das Hier und Jetzt ist alles. Danach ist nichts. So wie wir rein zufällig entstanden sind, so werden wir, nachdem die biochemischen Abläufe in unserem Körper zum Stillstand gekommen sind, wieder in unsere Bestandteile zerfallen. Glaube an ein Leben nach dem Tod? Fehlanzeige. Aber bestimmt kann uns doch die Religion weiterhelfen, nicht wahr? Doch welche? Schauen wir uns daher die unterschiedlichen Konzepte der 5 größten Weltreligionen an. Mit etwa 2,3 Milliarden Anhängern ist das klassische Christentum die Religion mit den weltweit meisten Anhängern. Die Lehre vom Leben nach dem Tode im Himmel, unmittelbar nach dem Eintritt des Todes, lernte ich bereits nach dem Tode meiner Mutter kennen. Und sie dürfte uns allen nicht unbekannt sein. Als ich älter wurde, erfuhr ich dann von weiteren Konzepten, unter anderem dem, dass es ein Fegefeuer geben soll, in dem Menschen vor ihrem Eintritt ins Himmelreich geläutert werden. Ich erfuhr von einer Hölle, in dem böse Menschen ewig gequält werden. Da ich ein Nachzügler war, ich erwähnte bereits, dass meine Schwester 25 Jahre älter ist als ich, habe ich etliche Todesfälle in unserer Familie erlebt, und insofern war ich auch auf etlichen Beerdigungen. Und zwar auch von solchen Menschen, die sich nicht gerade durch einen vorbildlichen Lebenswandel auszeichneten und schon gar nicht als gläubig bezeichnet wurden. Trotzdem sprach der Pastor bei allen Beerdigungen davon, dass sie, die Verstorbenen, nun im Himmel seien. Da drängt sich dann natürlich die Frage auf, okay, ist es dann egal, wie man jetzt lebt? Kommt sowieso in den Himmel? Warum möchte ich überhaupt in den Himmel? Sehe ich von dort auf eine ihre Selbstzerstörung hinarbeitende Menschheit, ohne eine Möglichkeit zu haben, einzugreifen? Will ich das überhaupt? Doch was wäre die Alternative? In der Hölle schmoren oder im Fegefeuer darauf warten, dass meine Nachkommen mit Gebeten und Geldspenden dafür sorgen, dass meine Leidenszeit verkürzt wird? Welch ein schrecklicher Gedanke! Was ist das für ein Gott? Angeblich schuf er die Menschheit, und trotzdem gelingt es Satan, den Namen Jesu Christi, durch den allein wir gerettet werden können, nur bei einem kleinen Teil der jeweiligen Bevölkerung bekannt zu machen. Die Arbeit der Missionare will ich nicht in Abrede stellen. Sie machen eine gute Arbeit, aber bezogen auf die Weltbevölkerung haben sie nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt. Nein, das Konzept der sogenannten christlichen Religion hat mich nicht überzeugt. Statt einer Motivation durch Vision herrscht eine Motivation durch Angst. Wie sieht es da mit anderen Religionen aus? Welche Vision bietet die zweitgrößte Religion auf Erden, und zwar der Islam mit rund 1,6 Milliarden Anhängern? Die islamische Lehre hält daran fest, dass die menschliche Existenz nach dem Tod des menschlichen Körpers in geistiger Form weiter fortbesteht und betont die physische Wiedererweckung. Es gibt eine direkte Beziehung zwischen dem Verhalten auf der Erde und dem Leben im Jenseits. Das Leben nach dem Tod wird ein Leben von Belohnungen und Strafen sein, das dem Verhalten auf der Erde entsprechend sein wird. Es wird ein Tag kommen, an dem Gott die Ersten und die Letzten seiner Geschöpfe wieder erwecken und über jeden gerecht richten wird. Dann werden die Menschen ihren letzten Aufenthaltsort betreten, Hölle oder Paradies. Die Toten haben gewissermaßen eine fortdauernde und bewusste Existenz im Grab. Das Grab ist entweder ein Garten des Paradieses oder ein Abgrund zur Hölle. Engel der Gnade besuchen die Seelen der Gläubigen und Engel der Strafe kommen zu den Ungläubigen. Auch nicht wirklich anders vom grundsätzlichen Konzept her. Paradies oder Hölle. Die Ungläubigen sind in jedem Fall verloren. Die drittgrößte Religion ist der Hinduismus mit circa 1 Milliarde Anhängern, wobei er eigentlich keine eigenständige Religion darstellt, sondern eher eine Zusammenfassung mehrerer unterschiedlicher, vornehmlich indischer Religionen ist. Allen ist der Glaube an die Reinkarnation, also das Weiterleben einer unsterblichen Komponente nach dem Tode in einem anderen Körper. Götter, Menschen und Tiere durchwandern nach hinduistischer Glaubensvorstellung in einem durch ewige Wiederkehr gekennzeichneten Kreislauf die Weltzeitalter. Während des Lebens wird je nach Verhalten gutes oder schlechtes Karma angehäuft. Dieses Gesetz von Ursache und Wirkung von Handlungen beeinflusst nach hinduistischer Vorstellung zukünftige Reinkarnationen und die Erlösung. Die persönliche Erleuchtung ist der Endpunkt der Entwicklung des Geistes. Alles in allem für mich eher auf das physische Leben bezogen und eine Perspektive ohne einen gesamthaften Rahmen, ohne ein großes Konzept für alle Menschen zu vermitteln. Doch kommen wir nun zum Buddhismus, der viertgrößten Religion, mit ca. 500 Millionen Anhängern. Nach der buddhistischen Lehre sind alle unerleuchteten Wesen in einem endlosen, leidvollen Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt unterworfen. Ziel der buddhistischen Praxis ist, aus diesem Kreislauf des ansonsten immerwährenden Leidenszustandes herauszutreten. Auf diesem Weg werden Leid und Unvollkommenheit überwunden und so der Zustand des Nirvana, der Leidlosigkeit bzw. der Zustand des Glücks realisiert. Das Nirvana ist also der Zustand des höchsten Glücks. Dieser Zustand des höchsten Glücks kann auch schon zu Lebzeiten erreicht werden. Alles in allem auch nicht wirklich eine klare Aussage, was denn der finale Zustand bedeutet und was mit denen ist, die diesen Zustand nie erreichen. Nicht wirklich befriedigend, wie ich meine. Aber wahrscheinlich kann uns dann die fünftgrößte Weltreligion, das Judentum, mit ca. 15 Millionen Anhängern weiterhelfen. Doch auch von den Juden dürfen wir nicht wirklich ein einheitliches Konzept oder verlässliche Informationen über das Leben nach dem Tod erwarten. Denn dort gibt es verschiedene Gruppen, von denen einige schon mal gar nicht an eine Auferstehung glauben. Als Beleg hier möchte ich Apostelgeschichte 23 anfügen. Apostelgeschichte 23, wenn wir das kurz nachschlagen wollen. Apostelgeschichte 23 und wir lesen zunächst Vers 1. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Paulus spricht also hier zum Hohen Rat und dann, also der Juden. Weiter dann in Vers 6, als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Hohen Rat: Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Als er aber das sagte, brach ein Streit aus zwischen Pharisäern und Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Nun, vertrauenserweckend und glaubhaft sind diese widersprüchlichen Lehraussagen nun wirklich nicht. Doch als mir nach dem Tode meiner Eltern versucht wurde, Trost zuzusprechen, indem er mir sagte, meine Eltern seien im Himmel, wurde ich dazu als Kontrast, wie schon erwähnt, mit einer anderen Lehre bekannt gemacht. Und diese Lehre hatte ich von meinem Schwager, und er hatte mich durch diese Lehre mit einer anderen christlichen Kirche in Kontakt gebracht, dessen Glauben ich noch heute als den meinigen bezeichne. Es ist der Glaube, wie ich ihn in der Bibel nachlesen kann. Nachdem wir uns die unterschiedlichen Konzepte angeschaut haben von anderen Glaubensgemeinschaften, wollen wir uns also nun anschauen, was die Bibel tatsächlich über das Leben nach dem Tode zu berichten hat. Auch wenn das alles schon bekannt ist, so sei es mir trotzdem erlaubt, von diesem besonderen Konzept zu berichten. Ein Konzept, das mich wirklich überzeugt hat und mir half, die schmerzhaften Verluste zu verkraften, die ich in meinem Leben erlebt habe. Dieses Konzept der ewigen Liebe und Gerechtigkeit Gottes ist die Perle, die ich für mich gefunden habe und nie wieder hergeben möchte. Die Bibel offenbart uns einen Gott, den sie als Vater bezeichnet, und ein weiteres Wesen, das Wort, das später zu Jesus Christus wurde. Sie präsentieren sich als diejenigen, die von Ewigkeit an existierten. Ewigkeit, zweifelsohne eine Begrifflichkeit, die wir mit unserem auf drei Dimensionen beschränkten Verstand nicht wirklich erfassen können. Noch vor Beginn der Schöpfung, also bevor es überhaupt irgendetwas Materielles gab, haben diese einen Plan gefasst, der weit über die Zeit der reinen Existenz menschlicher Wesen auf Erden hinausragte. Die Menschheit ist also nicht das Ergebnis einer Aneinanderreihung von hochgradig unwahrscheinlichen Zufällen, sondern das Mittel eines großartigen Planes. Christus selbst hat einen Vers aus dem Alten Testament bekräftigt, in dem er sagt, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Er spricht hier zu Menschen. In Johannes 10, Vers 34 war das. Und Gott selbst hatte ein bestimmtes Vorhaben mit dem Menschen. In 1. Mose 1, die Verse 26 bis 27 möchten wir nun lesen. 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Alle anderen Wesensarten der Schöpfung schuf er nach dem jeweiligen Bild des Tieres. Der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. Alle anderen blieben in ihrer Art. Der Mensch ist nach der Art Gottes geschaffen. Die Bibel offenbart die unglaubliche Wahrheit, dass Gott sich selbst vermehrt und dass das Leben jetzt nicht alles ist. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zu dem Ziel, das Gott von Anbeginn für uns vorgesehen hat. Denn er spricht zu uns, wenn er in Matthäus 25 und in Vers 34 sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Gott schuf den Menschen physisch aus der Erde vom Acker. Und er bestimmte auch schon bei der Erschaffung, dass dieser Leib einmal sterben sollte, wie wir in Hebräer 9 und in Vers 27 lesen. Denn dort heißt es, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, von Anfang an hat Gott es vorgesehen, dass der physische Leib sterben wird. So weit, so gut. Doch was passiert danach? Erfreuen wir uns in aller Ewigkeit daran, Gott anzusehen? Oder erleben wir selbst das höchste Glücksgefühl, wohlwissend, dass andere Menschen, manchmal auch die engsten Angehörigen, zu ewiger Verdammnis verurteilt wurden, obwohl sie nie die Gelegenheit hatten, den Namen zu hören, der allein zum Heil führt, oder aber ihn aufgrund anderer Umstände nicht weiter verfolgten? Sie haben vielleicht von dem Namen gehört, aber haben dem keine besondere Bedeutung beigemessen. Die Bibel macht klare Aussagen zu dem, was nach dem Tode passiert. Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass die Bibel den Tod mit einem Schlaf vergleicht. Und zwar lesen wir in 1. Thessalonicher 4. In 1. Thessalonicher 4 und in Vers 13, 1. Thessalonicher 4 und in Vers 13, hier heißt es, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Über diejenigen, die da schlafen. Doch wo schlafen dann die Toten? Schlafen sie im Himmel? Auch dazu bezieht die Bibel klar Stellung. Doch bedenken wir Folgendes. Kurzes Gedankenspiel. 1. Samuel 13 und in Vers 14, das brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, aber in dieser Stelle, in 1. Samuel 13 und in Vers 14, bezeichnet Gott David als einen Mann nach seinem Herzen. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Wenn also jemand nach klassisch-christlicher Sichtweise im Himmel sein müsste, dann wäre das doch wohl bestimmt David, nicht wahr? Doch wo ist er wirklich? Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2 und dort lesen wir Vers 29. Apostelgeschichte 2, Vers 29. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden. Von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Dann in Vers 34, denn David ist nicht gen Himmel gefahren. Schon eine Aussage, nicht wahr? Wenn also David, ein Mann nach Gottes Herzen, nicht gen Himmel gefahren ist und die Bibel davon spricht, dass der Tod wie ein Schlaf ist, dann dürfen wir auch davon ausgehen, dass wir, nachdem wir gestorben sind, uns auch im Grab befinden. Doch was passiert dann mit ihnen? Wie gesagt, allen Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Wir werden begraben und wir sind, wie David, in unseren Gräbern nach dem Tode. Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Was passiert mit meinen Eltern? Was passiert mit ihren Lieben, die gemäß meinem Verständnis Gott nie wirklich kennengelernt haben? Sind sie auf Dauer verloren? Denn bis hier sind wir mit dem klassischen Atheisten konform. Der klassische Atheist glaubt auch, dass Menschen, die jetzt hier leben und sterben, begraben werden. Der Mensch zerfällt in seine Komponenten. Doch lesen wir 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Eine, wie ich meine, sehr interessante Kette logischer Schlussfolgerungen. 1. Korinther 15 und wir beginnen in Vers 12. 1. Korinther 15 und in Vers 12. Hier heißt es, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist eure Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Also auch wir wären verloren ohne die Auferstehung. Das Konzept besteht also daraus, dass wir, ja alle Menschen, wie David in unseren Gräbern schlafen. Es aber eine Auferstehung von den Toten geben wird. Doch Paulus geht noch mehr ins Detail in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Und hier heißt es in Vers 13, 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, genau das hatten wir gelesen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, und jetzt kommt's, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Es wird eine Auferstehung von den Toten geben. Wir bleiben nicht im Grab. Und dann lesen wir weiter in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 und dort die Verse 51 und 52. 1. Korinther 15 und 51 bis 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Paulus spricht an dieser Stelle hier zu den Gläubigen. Und zu dieser Zeit war Paulus überzeugt, dass er noch als physischer Mensch erleben wird, wenn Christus zurückkommt. Es wird also eine Auferstehung von den Toten geben und zumindest einige der zu diesem Zeitpunkt Lebenden werden verwandelt werden. Doch was passiert mit uns, entweder als bereits Gestorbene oder dann auch noch Lebende? Was bedeutet die Auferstehung für uns? Wie wird das sein? In Römer 6, Vers 5 gibt hierzu Aufschluss. Diese Stelle lese ich uns kurz vor. Denn wenn wir mit ihm, Christus, zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ich lese das nochmal kurz. Denn wenn wir mit ihm, also Christus, zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das heißt, wir werden ihm in Form und Gestalt gleich sein. Nun dann, 1. Korinther 15. Und diese Stelle können wir durchaus nachschlagen. 1. Korinther 15. Dort lesen wir zunächst den Vers 35. 1. Korinther 15 und in Vers 35. Dort heißt es hier, es könnte aber jemand fragen, und ich glaube, das fragen wir uns alle, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Dann in Vers 38. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Dann in Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib, das ist der Leib, so wie wir ihn kennen, physisch, vergänglich, sterblich, und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Ganz klare Aussagen der Schrift. So wie wir hier stehen, so wie wir hier sitzen, so wie wir uns anfühlen, so reell wie das ist, wird auch unsere Zukunft ausgestattet mit einem geistigen Leib sein. Die Auferstehung, wie wir gelesen haben, findet also beim Schall der letzten Posaune statt, in der alle diejenigen als Geistwesen auferstehen bzw. verwandelt werden, die schon jetzt in diesem Leben berufen wurden. Die Bibel beschreibt sie, diese Auferstehung, als die erste Auferstehung. Dazu bitte Offenbarung 20. Offenbarung 20, und dort lesen wir die Verse 4 bis 6. Wir beginnen hier im zweiten Satz von Vers 4. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und die Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Und dann heißt es hier, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Das heißt, die physisch Gläubigen, die sich nicht dieser Welt angepasst haben, die standhaft blieben und Gottes Weg konsequent verfolgten, diese wurden lebendig. Und wie wir gerade gelesen haben, dieses Lebendigwerden passiert beim Schall der letzten Posaune. Und dann heißt es hier, die anderen Toten aber in Vers 5 wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Soweit, so gut. Ein Konzept der Belohnung für das Folgen oder Befolgen gewisser Glaubensrichtungen gibt es, wie wir auch vorhin festgestellt haben, in allen Religionen. Dort werden die Gläubigen, die zu Lebzeiten dieser Religion folgten, auch belohnt nach dem Tod. Doch was, Geschwister, ist mit den Abertausend, die nicht zu der kleinen Gruppe der Auserwählten gehörten, die aus ihrer Sicht Ungläubigen, zu denen ich auch meine Eltern zählen muss. Meine Eltern waren nicht in diesem Sinne gläubig. Was ist mit ihnen? Nun, Geschwister, wenn es eine erste Auferstehung gibt, dann gibt es logischerweise zumindest auch eine zweite. Sonst müsste man nicht von einer ersten Auferstehung sprechen. Und tatsächlich, genau die gibt's. Es gibt eine weitere Auferstehung in Apostelgeschichte 24. Apostelgeschichte 24, und dort lesen wir Vers 15. Apostelgeschichte 24 und in Vers 15. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch Sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten, davon hatten wir gerade gesprochen, und der Ungerechten geben wird. Aha, Gott sieht also auch eine Auferstehung derjenigen vor, die jetzt in diesem Leben noch nicht berufen wurden. Das lässt aufhorchen. Worum geht es bei der Auferstehung dieser Gruppe? Das ist genau die Perle, die ich fand, der unbeschreibliche Ausdruck von Gottes Liebe gegenüber seiner gesamten Schöpfung. Gott hat einen Plan für alle Menschen, nicht nur für diejenigen, die er schon jetzt in diesem Leben beruft und denen er jetzt in diesem Leben seinen Namen offenbart hat, sondern auch für diejenigen, denen diese Offenbarung in ihrem physischen Leben, aus welchen Gründen auch immer, verwehrt wurde. Für sie hält Gottes Liebe eine weitere, die zweite Auferstehung bereit. Und von dieser Auferstehung, von dieser zweiten Auferstehung, lesen wir in Offenbarung. In Offenbarung 20 und in Vers 12 heißt es, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Wenn Tote stehen, dann leben sie, nicht wahr? Wie sollte man stehen können, wenn man tot ist? Wie sollten Muskeln einen Körper aufrechthalten, wenn sie nicht leben? Die Toten werden bei dieser Auferstehung bekleidet werden mit einem neuen physischen Leib. Der alte Leib, der ist zerfallen im Grab. Und hier werden sie auferstehen, lebendig. Und ich finde, dass diese Auferstehung, dieser neue physische Leib, wunderbar beschrieben wird in Hesekiel. Man muss sich vorstellen, dass die Bibel oft sehr blumig schreibt, und das sind wunderschöne Schriftstellen, und ich möchte die Zeit nehmen, um genau das uns zu beschreiben. Aber Sie können, wenn Sie wollen, einen Finger oder einen Merker in Offenbarung 20 halten. Wir kommen gleich darauf zurück. Ich möchte also jetzt aus Hesekiel lesen, und zwar Hesekiel 37. In Hesekiel 37 lesen wir zunächst Vers 1. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Das heißt, Hesekiel hatte hier eine Vision, einen Traum, was auch immer. Aber er fühlte sich, wie in der Realität, an einen Ort versetzt, und man möchte für diejenigen, die das vielleicht erlebt haben, sehen, wenn ein Feld ist mit lauter toten Menschen nach dem Krieg oder im Krieg in einer Schlacht. Nur diese Toten sind nicht gerade erst gestorben, sondern sie waren schon länger tot. Wie gesagt, eine bildliche Darstellung. Und dann in Vers 3 lesen wir weiter. Und er sprach zu mir, du Menschenkind. Er, Gott, sprach zu ihm, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Eine gute Frage, nicht wahr? Und dann beschreibt ab Vers 5 Gott, der Herr, was er mit diesen Gebeinen macht. Und so spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und ich siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden, und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Eine Auferstehung der Toten mit Atem, eine physische Auferstehung, physische Menschen, Knochen, die mit Haut und Sehnen, Muskelmasse, Fettgewebe überzogen werden, denen wie bei der ersten Schöpfung der Odem des Lebens eingehaucht wird. Physische Menschen, die bei der Auferstehung vor dem Thron Gottes stehen. Stellen Sie sich Ihre Lieben vor, die bisher nicht die Gelegenheit hatten, mit diesem Glauben in Kontakt zu kommen. Ihr Körper wurde zu Grabe getragen und wurde zur Erde, aus der er gemacht wurde. Eine immaterielle Komponente, der Charakter, die Erinnerungen, das Ich, wurden, wie auch immer, bei Gott gespeichert. Allerdings ohne eigenes Bewusstsein. Denn in Prediger 9, Vers 5 lesen wir, und die Stelle zitiere ich nur kurz, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Das heißt, es wird irgendeine immaterielle Komponente geben, die irgendwo speichert die Erinnerungen, das Aussehen. Und ihr materieller Körper von damals wird nun neu geformt, ihr materieller Körper. Sie erhalten einen neuen materiellen Körper. Und dieser Körper wird bei der Auferstehung dann wieder mit dieser Komponente bestückt, dem Geist im Menschen, in dem ihre Erinnerungen abgespeichert sind. Sie stehen als physische Menschen mit den Eindrücken wieder auf, die sie in ihrem Leben gesammelt haben. Und was passiert nun mit den zum Leben auferweckten Menschen? Eine generelle Aussage finden wir in Matthäus 25. Matthäus 25. In Matthäus 25 lesen wir die Verse 31 bis 34. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, und wir haben vorhin gelesen, wann das sein wird, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Beachten wir hier, und man muss die Schrift immer so verstehen, hier ein bisschen, da ein bisschen. Die Schriften ergänzen sich zu dem Thema. Man muss also im Grunde, ähnlich wie wir es jetzt gemacht haben, alle Schriften zu einem Thema zusammentragen, um das große ganze Bild zu verstehen. Das Konzept der Auferstehung und das Scheiden der Schafe von den Böcken findet zu unterschiedlichen Zeiten statt. Matthäus beschreibt das generelle Konzept und wie wir in anderen Schriftstellen lesen, findet dieses Scheiden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Wie wir gelesen haben, wird die Auferstehung der Gerechten 1000 Jahre vor der zweiten Auferstehung stattfinden. Doch stellen wir uns nun vor, wir befinden uns am Tag des Gerichts vor dem großen weißen Thron und der Richterspruch wird gefällt. Die Menschen stehen dort, auferstanden mit den Erinnerungen, die sie hatten und aus ihrem Leben, aus ihrem physischen Leben mitbrachten, vor dem großen weißen Thron und der Richterspruch lautet: ewiger Tod, nicht würdig. Was werden zumindest manche Menschen als Rechtfertigung vorbringen? Was würden sie auf dieses Urteil antworten? Vielleicht hören wir Antworten zur Verteidigung wie Matthäus 6, Vers 21 und in Vers 23, 21 bis 23, wo es heißt, zunächst in Matthäus 6 und Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und dann in Vers 22, es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Ist das die falsche Bibelstelle? Matthäus 6, Vers, auf jeden Fall Vers 21, vielleicht habe ich mich im Kapitel vertan. Auf jeden Fall könnte es sein, dass die Antwort dann lauten wird, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Bitte, mal 7. Okay, Matthäus 7, Dankeschön. Dann in Vers 23, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Interessant, nicht wahr? Wenn wir jetzt uns vorstellen, das Gericht vor dem großen weißen Thron und der Richterspruch lautet, ewiger Tod. Und es wird sicherlich der eine über andere wird sicherlich überrascht sein, wenn er dieses Urteil hört, weil er meint, er hat doch Gutes getan im Leben. Bis hierher entspricht die Sichtweise in Ansätzen auch der Sichtweise anderer Religionen. Doch das ist ja nicht alles. Lesen wir weiter. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Offenbarung 20 und den Vers 12. Wir lesen nochmal den Vers 12 in Offenbarung 20, wo es heißt, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Das heißt, die Toten stehen nun auf und zusätzlich werden Bücher aufgetan, die Bücher der Bibel und ein Buch des Lebens. An anderer Stelle lesen wir, dass diejenigen, die zum Zeitpunkt der ersten Auferstehung in diesem Buch des Lebens stehen, bei der ersten Auferstehung dabei sein werden. Das heißt, wenn diese Menschen bereits zu Lebzeiten in dieses Buch des Lebens eingetragen worden wären, wären sie bei der ersten Auferstehung dabei. Das sind sie aber nicht. Sie sind in der zweiten Auferstehung dabei. Die logische Schlussfolgerung ist die, dass sie zum Zeitpunkt der Auferstehung noch nicht in diesem Buch eingetragen sind. Sie warten also noch darauf, dass ihr Name in dieses Buch des Lebens eingetragen wird. Der Eintrag in dieses Buch des Lebens steht allen Menschen offen, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Und wenn Bücher, wie es heißt, aufgetan werden, dann kann man das in doppeldeutiger Bedeutung verstehen. Auf der einen Seite aufgetan im Sinne von aufgeschlagen und in der anderen Bedeutung aufgetan im Sinne von Verständnis. Das heißt, mit dieser Auferstehung, wenn diese Bücher aufgetan werden, wird den Menschen erstmalig in ihrem Leben die Schrift, die Bibel erklärt. Das heißt, mit der Auferstehung ist gleichzeitig auch ein Erklären dessen verbunden, was Gott für diese Menschen bereithält. Das heißt, den Menschen dann wird verständlich gemacht, was Gott von ihnen erwartet und dass ihnen das Buch des Lebens offen steht. Doch wie kommen sie da rein? Denn es heißt nochmal in Vers 12, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Konsequenterweise muss man sagen, dass diese Menschen dann eine Zeitspanne erfahren werden, in der sie beweisen werden müssen, ob sie so leben wollen, wie ihnen es dargelegt wurde. Es gibt ganz offensichtlich eine weitere Lebensspanne, in derer sie nach den Worten der Schrift gerichtet werden. Und zwar so, wie das schon jetzt bei uns der Fall ist. All unsere Lieben, ja alle Menschen, auch die Schwerverbrecher unserer Zeit, werden eines Tages die Gelegenheit erhalten, den Namen wirklich kennenzulernen, durch den wir gerettet werden können. Was muss ich also tun, um meine Eltern wiederzusehen? Muss ich für sie spenden, für sie Abbitte leisten? Die gute Nachricht ist die, dass ich gar nichts zu tun brauche. Gott tut es. In seiner Liebe schenkt er allen eine Gelegenheit, die Wahrheit kennenzulernen. Ich werde meine Eltern wiedersehen. Sie werden ihre Lieben wiedersehen. Der Vollständigkeit halber muss man erwähnen, dass Gott niemanden zwingt, seinen Weg anzunehmen. Es wird eine kleine Gruppe geben, die, und zwar im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, es ablehnen, Gott zu gehorchen. Diese Wesen kann Gott in seiner Familie nicht gebrauchen und sie werden, nein, nicht ewig gequält, sie werden ein für alle Mal bei der dritten Auferstehung sterben. Unsere Zeit heute reicht leider nicht aus, dieses Thema ausführlich zu behandeln, und ich möchte daher auf unsere Literatur verweisen, zum Beispiel auf unsere Broschüre »Gibt es ein Leben nach dem Tod?« Und für diejenigen, die es noch nicht haben, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ob wir von dieser Broschüre Exemplare da haben, haben wir hinten liegen, oder wenn nicht, kann man die auch gerne anfordern oder auch als Download aus dem Internet beziehen. Als ich diese Perle fand, die mich getröstet hat zu der Zeit des vielleicht größten Verlustes, den ich habe erfahren müssen. Als ich diese Perle fand, habe ich als ca. 14-jähriger Schüler damals meinen Freund von meinem Glauben berichtet. Wir hatten uns unterhalten über diese Themen. Wir haben die Bibel aufgeschlagen, was vielleicht ungewöhnlich ist. Aber wir haben die Bibel aufgeschlagen. Ich habe die Schriftstellen vorgelesen und er erwiderte nur, ja, ja, mag ja sein, aber was ist denn, wo du das alles glaubst und nachher, wenn du stirbst, feststellst, dass das gar nicht so wahr war, dass es alles ganz anders kommt. Hast du dein Leben ja umsonst diesen Glauben gelebt. Und ich sagte, wenn dem wirklich so ist, wenn dem wirklich so sein sollte, dass all das, was Gott in der Bibel hier verspricht, nicht wahr sein sollte, dann habe ich zumindest mein Leben mit dieser Gewissheit, in diesem Glauben gelebt, dass das der Fall sein wird. Und dieser Glaube gibt mir persönlich den inneren Frieden, den kein anderer hat, diesen Frieden, den wir genießen dürfen, den inneren Frieden, der mir die Angst vor der Zukunft nimmt. Und Geschwister, was immer also die Welt um uns herum für Herausforderungen bereithält, was immer uns auch an Nachrichten, insbesondere aktuell, auch ängstigen möge, wir haben die Gewissheit, Geschwister, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Wir kennen das Ende der Geschichte. Dadurch dürfen wir einen inneren Frieden genießen, der sich mit keinem Geld der Welt kaufen lässt. So wie auch die Perle, die Gott uns geschenkt hat. Sind auch wir bereit, dafür alles zu verkaufen, was uns lieb und teuer ist? Oder besser, alles in unserem Leben dieser Perle, diesen besonderen Schatzes unterzuordnen? Das ist die Frage, die ein jeder für sich beantworten muss. Wir singen nun noch ein Lied und dann haben wir im Anschluss daran die Gelegenheit, uns zu diesem oder auch anderen Themen auszutauschen. Nochmals vielen lieben Dank für Ihr Erscheinen und ich möchte, dass Sie wissen dürfen, dass Sie gerne zu weiteren Gottesdiensten hier willkommen sind.